Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Also ich würde sagen, wir machen heute einfach ein bisschen Freestyle, oder Elias?
Klar, können wir so machen. Einen nervösen Start sind die Spatzenfans ja derzeit gewohnt.
Ja, leider war auch gegen Rot-Weiß Essen der Fall bei der 2:3 Niederlage am Wochenende und wir müssen gestehen, wir hatten jetzt gar nicht so viel Zeit, uns hier auf die letzte Folge des Jahres vorzubereiten, aber muss ja nichts über die Qualität dann heißen.
Auf gar keinen Fall, ich denke, wir haben ja beide das Spiel gesehen und ein wiederkehrendes Muster ist ganz einfach festzustellen, das sind die frühen Gegentore. Es sind jetzt schon 9 Gegentore in der Anfangsviertelstunde. Weitere 9 Gegentore zwischen der 16. und 30. Spielminute. Das sind beides Höchstwerte. Schlechter ist sonst keine andere Mannschaft in der dritten Liga. Und das hat auch wieder das Genick gebrochen gegen Essen, oder?
Ja, voll. Ich habe nach dem Spiel auch Pavel Dotschev gefragt, ob er denn nach den ersten 10 Minuten einmal durchgeatmet hat, weil er die eben ohne Gegentor überstanden hat. Und dann musste er auch ein bisschen schmunzeln bei aller Tragik oder Enttäuschung, die diese Situation gerade im Moment für den SSV Ulm hat. Und hat gesagt, ja, er dachte eigentlich, er könnte jetzt durchatmen. Und dann 2 Minuten später war dabei im Tor.
Ja, und diesmal durch einen Patzer von Christian Ortak, dem sonst doch sehr stabilen Keeper, auch wenn er, würde ich mal behaupten, jetzt nicht gerade der stärkste Torhüter ist am Fuß oder mit Ball am Fuß, lass uns das lieber so formulieren, und auch bei hohen Bällen immer wieder Probleme hat. So ein Patzer ist doch eher unüblich gewesen. Und dann 10 Minuten später gab es ja noch das 0:2. Aber dann, wie schon in der Vorwoche gegen Osnabrück, kamen die Spatzen wieder zurück.
Ja, und es war auch schon wieder, kann man glaube ich sagen, beeindruckend. Also sie haben diesen 2-Tore-Rückstand dann aufgeholt durch Treffer von Dennis Cesar und Elias Löder. Es stand dann zwischenzeitlich 2:2. Und man muss auch sagen, der SSV hat mutig aufgespielt. Es waren einige durchaus auch gute Szenen dabei. Nichtsdestotrotz, sie haben es sich wieder mit ihrer anfälligen Defensive, du hast angesprochen, dann zunichte gemacht. Und ja, der entscheidende Moment war dann das 3:2, wo man auch sagen muss, das war ein Schuss, der ja geht halt dann in solchen Spielen rein.
Ja.
Da war auch nichts, ja klar, natürlich, die Situation kann man im Vorfeld klären, aber ich meine, da gab es keinen Schuldigen eigentlich.
Trotzdem waren zu diesem Zeitpunkt erst 62 Spielminuten gespielt. Es hätte also durchaus noch die Möglichkeit gegeben, nochmal auszugleichen. Und hier, denke ich, war bei all den positiven Ansätzen, muss man, denke ich, schon feststellen, dass es nicht sein kann, dass die Offensive derzeit nur auf den Schultern von einem Spieler eigentlich lastet. Denn Leon Dayaku leistet hier wirklich den Hauptteil. Er trägt die Offensive in den letzten Wochen quasi von alleine. Er ist derjenige, der mal ein bisschen Kreativität reinbringt, der 1-gegen-1-Duelle gewinnen kann und der auch diese Flanken schlägt, die quasi sinnbildlich sind für den Wandel unter Pavel Dotschev. Und er hat ja auch schon wieder eine Torvorarbeit gemacht, seine 6. Und man hat dann eben auch gemerkt, als Dayaku dann ausgewechselt wurde, als dann auch Dennis Cesar ausgewechselt wurde, dass eigentlich dann das Spiel komplett abgegeben wurde.
Also du sprichst an, eigentlich die beiden wichtigsten Spieler, wenn man auf die Offensive schaut, eben Dayaku, der da viel Input ins Spiel gibt. Und Dennis Cesar, muss man auch einfach sagen, bekannt für großen Kampfgeist, große Moral. Und die bringt er auch jetzt derzeit immer auf dem Platz. Ich habe nach dem Spiel dann kurz mit Leon Dayaku gesprochen und der sagt natürlich auch, es ist ja als allererstes enttäuschend, dass wir wieder mit leeren Händen dastehen und dass man gesehen hat, der SSV kann auch gegen Top-Gegner, mein Rot-Weiß Essen stand vor dem Spiel auf dem 6. Tabellenplatz, hat sich jetzt ein bisschen nach oben gearbeitet, bestehen.
Es sind halt leider so Sätze, die man auch in der vergangenen Zweitligasaison immer wieder gehört hat. Also das ist eigentlich ein Satz, der zieht sich durch das komplette Jahr 2025, Liga unabhängig. Und letztendlich bringt es einem halt nichts. Also letztendlich ist der Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge größer geworden, dass man jetzt mit einer Top-Mannschaft wie Rot-Weiß Essen mithalten kann. Ja, also vor der Saison hatte man ganz andere Ansprüche, da hätte man selbst zu diesen Mannschaften zählen wollen. Von dem her weiß ich nicht, ob das jetzt der Maßstab sein sollte. Aber Fun Fact zu Leon Dayaku, er hatte 15 Startelf-Einsätze und wurde immer ausgewechselt. Er hat noch nie 90 Minuten für Ulm gespielt. Das wäre vielleicht gegen Essen ganz gut gewesen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Wobei, da muss man auch sagen, es gibt ja auch einen Grund, warum er dann immer ausgewechselt wurde, weil ich glaube, irgendwann sind dann auch die Kräfte dahin. Und klar, kann man auch den Trainer verstehen, nochmal einen neuen Wind reinzubringen. Ich glaube, Akshakal kam für ihn auf den Platz.
Ansonsten kommt von der Bank ja nichts. Das war besonders augenfällig natürlich am Samstag, weil, wie du ja auch schon beschrieben hattest, 11 Ausfälle der Verein verkraften musste. Wobei, ich finde, 11 haben sie sich auch ein bisschen jetzt
zusammengezählt,
weil auch zwei U19-Spieler damit reingenommen wurden. Aber trotzdem, von der Bank kam am Samstag dann auch Julian Eze, der eigentlich Innenverteidiger ist, der kam rein und hat dann Stürmer gespielt bei seinem zweiten Drittliga-Einsatz. Und insgesamt in dieser Hinrunde hat der SSV Ulm erst 2 Joker-Tore erzielt. Das zeigt schon, dass da einiges zu tun ist an der Kaderbreite.
Und es war ganz interessant, weil nach dem Spiel hat Uwe Koschinat, also Trainer von Rot-Weiß Essen, nochmal hervorgehoben, welche Qualität er auf der Bank hat und wie breit auch sein Kader ist. Und dass er eben auch die Möglichkeiten hat, da Qualität wieder auf den Platz zu bringen in auch einer entscheidenden Schlussphase. Und auf der anderen Seite saß Pavel Dotschew und er konnte einem da ja ein bisschen leid tun, weil es diese Qualität und Breite im Ulmer Kader nicht gibt. Das wird jetzt auch die große Aufgabe für die Winterpause sein.
Ja, trotzdem blieb er ja positiv. Er hat gesagt, mit der Einstellung, die wir gezeigt haben, werden wir viele Punkte holen. Das war sein Zitat. Sie müssen natürlich auch viele Punkte holen.
Ja.
Also 30, denke ich mal, mindestens. Da stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wird das mit dem bestehenden Kader passieren können?
Nein. Relativ einfache Antwort. Man muss einmal kurz, um das nochmal darzustellen, sagen, natürlich wurde in den vergangenen Wochen ganz viel davon gesprochen, dass man den Spielern vertraut. Die Spieler wurden aufgebaut, was ich auch finde richtig und wichtig war, ihnen wieder Selbstvertrauen zu geben und jetzt nicht auf sie draufzuhauen. Nichtsdestotrotz ist der Kader limitiert, das sieht man, das weiß man, das wissen die Spieler auch und es braucht Verstärkungen, weil die Mannschaft, die im Moment für den SSV Ulm spielt, wird das aus sich selber heraus nicht lösen können.
Natürlich hatte man jetzt schon Ansätze in den vergangenen Wochen, wo man auch sagen hätte können, sie hätten noch mehr Punkte holen können. Ich denke schon, dass in dem Kader noch mehr drinsteckt.
Ja, sorry, wenn ich dich unterbreche, bin ich voll bei dir, aber wir haben in den vergangenen Wochen auch gesehen, es steckt in der Mannschaft mehr drin, aber sie kriegen es ergebnistechnisch nicht auf die Reihe. Und ich meine, jetzt Rückrunde, es sind jetzt noch 19 Spiele zu spielen. Du hast vorhin gesagt, es braucht jeden Punkt.
Ja, genau. Die Frage ist nur immer, welche Dynamik man auch reinbringt mit einem neuen Spieler. Also der muss dann auch in die Mannschaft irgendwie passen. Da kann man auch wieder viel falsch machen, wenn man da dann einen Spieler reinholt, der dann vielleicht so das Klima im Verein dann nochmal verändert. Deshalb denke ich schon, dass man eher punktuell an die Sache reingehen sollte und nicht allzu viel tun auf dem Transfermarkt.
Das ist ja auch das, was Trainer Dotschew als auch Geschäftsführer Stefan Schwarz zuletzt gesagt haben. Also punktuell wollen sie verstärken. Sie wollen keine neue Mannschaft aufbieten. Das können sie eigentlich auch finanziell nicht. Und auf der anderen Seite bleibt ja auch die Frage, wenn man neue Spieler dazu holt, was passiert mit den Alten, die gar keine Perspektive
haben? Ja, genau. Red mal Klartext. Wer hat eine Perspektive beim Club und wer nicht?
Eine Perspektive haben all diejenigen, die zuletzt auch immer in der Startelf standen, die quasi ihren Stammplatz hatten und auch ein paar, die hinten dran waren. Aber es gibt sicherlich einige, die keine haben.
Ja, also ich würde da zum Beispiel Sardin nennen, der vor der Saison vom FC Wiel gekommen ist aus der zweiten Schweizer Liga. Beziehungsweise dort hat er zuletzt gespielt. Unter Vertrag stand er bei Young Boys Bern.
Ja.
Ja, klingt richtig. Falls nicht, dann lest ihr das in den Shownotes. und der ja selbst dann keinen Kaderplatz bekommen hat, wenn Innenverteidiger ausgefallen sind. Also ich denke, ein deutlicheres Signal gibt es nicht. Felix Vater hat gespielt, 2-mal in der Startelf. Jetzt war in Essen Daniel Williams dabei, der U19-Kapitän. Und dann muss ich sagen, Jan Boller zum Beispiel hat mich noch kein einziges Mal überzeugt. Ich denke nicht, dass er jetzt keine Perspektive hat in dem Sinne, dass er sich einen neuen Verein suchen muss im Winter. Aber ganz ehrlich, entweder steckt was in ihm, was er bisher einfach noch nicht gezeigt hat, oder man muss halt auch da einfach ganz klar sagen, wenn er spielt, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor.
Ja, und da ist natürlich die große Frage, tut man einigen Spielern vielleicht, also Jan Boller jetzt zu nennen, da möglicherweise auch Unrecht, weil, wenn man jetzt aufs große Ganze blickt, die Mannschaft ja gar nicht in der Lage dazu war oder fähig dazu war, auch Spieler zu integrieren, die vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Schritte gehen müssen. Es wurden ja auch einige Spieler eben geholt, ja, um dann auch sie weiterzuentwickeln, wie Max Brandt, Tom Gahl und so weiter. Das war ja schon der Ansatz der Kaderplaner. Das ging im Großen und Ganzen schief, das sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon so eine berechtigte Frage, steckt in manchen Spielern mehr was sie einfach nicht abrufen können, weil die Gesamtgemengelage nicht
klar.
passt.
Es hilft natürlich auch nicht, wenn jede Woche die Abwehrkette anders aussieht. Ja. Wenn auch jede Woche ein anderer Spieler vielleicht, an dem man aussieht, wenn da einer wegbricht, wie jetzt Joe Reichert, dann ist mal Marcel Segert wieder nicht dabei gewesen. Das ist sicherlich so, aber selbst die Spieler, wo wir jetzt ja sagen würden, die sind gerade Stammspieler und die sind auch Führungsspieler in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Marcel Segert, muss man ja auch sagen, sind das nicht gerade die krassesten Innenverteidiger dieser Liga.
Nee.
Von dem her würde ich sagen, um da weiterzukommen, einen stabilen Innenverteidiger würde ich aus Sicht von Stefan Schwarz vielleicht holen.
Mhm. Würde ich sofort unterschreiben. Also ich glaube, wir müssen in der Innenverteidigung was tun. Es braucht auch im, ich sage jetzt mal, defensiven Mittelfeld möglicherweise noch ein Backup.
Das wäre jetzt für mich nicht die Priorität Nummer eins.
Mhm.
Aber klar, ich glaube, überall, wo man den Kader besser machen kann,
muss man zuschlagen.
Muss man zuschlagen.
Priorität Nummer eins, da sind wir uns, glaube ich, einig. Offensive.
Boah, nee. Priorität Nummer eins ist bei mir Rechtsverteidigung.
Rechtsverteidigung.
Also Stürmer, klar, wenn es auf der Stürmerposition jemanden gibt, der passt, dann kann man da sicher aktiv werden. Aber man muss auch sagen, der Kader wird durch Neuzugänge auch enorm aufgebläht. Also in die lange Sicht.
Mhm.
Also ich denke, man sollte vielleicht auch einen guten Spieler aus der zweiten Liga vielleicht leihen oder so. Weil man hat natürlich schon extrem viele Spieler aktuell im Kader.
Und die kommenden Tage werden ganz, ganz spannend und auch ganz, ganz wichtig, weil eben zahlreiche Fragen und Fakten da zu bedenken sind. Also bläht man den Kader auf, passen die Spieler? Ich würde dringend davon abraten, Spieler zu holen, mit denen man es halt mal versucht, sondern eher sagen, es braucht jetzt gestandene Führungspersönlichkeiten, die weiterhelfen. Und genau.
Ja, aber gerade gestandene Führungspersönlichkeiten kosten wahrscheinlich auch was.
Geld, das der SSV anscheinend hat, das wurde zuletzt immer wieder betont, dass es da noch Möglichkeiten gibt. Und man muss ja auch sagen, der SSV muss jetzt die Chance nutzen, weil nach dem 31. Januar gibt sie nicht mehr. Dann ist Transferfenster zu und entweder hopp oder top. Und so ehrlich muss man im Moment sein.
Und sie müssen es jetzt auch nutzen, weil noch gibt es keinen kaufmännischen Geschäftsführer, der da reinkrätscht. Weil das ist natürlich auch eine Frage. Würdest du lieber zwei, drei gute Spieler haben oder noch eine weitere Person in der Geschäftsführung?
Ja, perspektivisch brauchst du die, aber im Moment muss der volle Fokus auf der Mannschaft liegen. Auch auf dem Athletiktrainer, den es dringend braucht.
Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass der Verein nächstes Jahr gesund existiert. Egal in welcher Liga.
Ja, das würde ich anders sehen. Also gesund existieren, ja, aber gehst du einmal in die Regionalliga runter, wird dieses Thema hochzukommen schwierig und dann wird es natürlich auch mit den Finanzen schwierig.
Aber dann können die Fans endlich mal wieder einen Song auspacken, der früher immer einer meiner Lieblingssongs war. Wir fuhren schon bis an die Nordsee, wir fuhren schon bis an den Rhein, jetzt fahren wir über die Dörfer, singen, wie schön es ist, Ulmer zu sein. Also das würde mich freuen, aber vielleicht kann man den ja auch dann im WFV-Pokal singen und Ulm bleibt in der dritten Liga. Das wäre natürlich schon wünschenswert, aber ich denke schon oder ich warne schon, dass man da finanziell jetzt nicht unbedingt Kurzschlüsse machen sollte.
Ja, man muss jetzt vielleicht nicht all in gehen, aber der Klassenverbleib ist so wichtig hier für die Stadt, für den Verein, ist auch so wichtig für das, was jetzt zuletzt passiert ist, ne? Mit Pavel Dotschev, neuer Trainer installiert, mit Stefan Schwarz, neuer Geschäftsführer.
Mit Donaustadion-Umbau.
Donaustadion-Umbau. Aber, Elias, wir sprechen jetzt schon lange und jetzt geht es hier in eine ganz negative Richtung, weil wir wollen ja trotzdem irgendwie positiv aus dem Jahr rausgehen. Ja, vielleicht kurz Rückblick. Was war denn so dein Highlight in dem Jahr?
Für mich persönlich war das vielleicht auch ein Moment im Stadion, bei einem Spiel eigentlich, wo ich gar nicht gearbeitet habe. Das war das 5:1 gegen Jan Regensburg. Da war ich im E-Block mit 4 Toren von Semih Teladovic, einem Tor von Oliver Batista-Meyer. Und das war schon so ein Moment, wo man dachte, die können das Ruder herumreißen und es ist einfach sehr krass dann auch gewesen, wie man gesehen hat, wie das gesamte Stadion auch irgendwie dran geglaubt hat.
Mm. Und wie auch, wie ich fand, die Last dann auch ein bisschen von den Spielern abgefallen ist, weil das war in einer Phase, wo sie gar nicht mehr gewonnen hatten. Dann kam der Sieg und die Hoffnung und der Glaube war da, war groß.
Ein bisschen erinnert mich das dann aber auch wieder an das 5:1 gegen Schweinfurt, weil auch dort hatte man dann das Gefühl, okay, jetzt mit Moritz Glasbrenner, damals noch Interimstrainer, geht's in die richtige Richtung. Und dann folgten erstmal Wochen ohne Sieg, ohne Punkt sogar.
Mhm. Man muss insgesamt sagen, hatte das Jahr doch viel, viel mehr Tiefen als Höhen für den SSV. Aber ich würde sagen, das sind dann oft so die kleinen Dinge, die einem dann positiv in Erinnerung bleiben. Also ja, vielleicht auch nette Gespräche im Stadion, vielleicht auch, ja, wenn dann doch mal ein Sieg geholt wurde, als man gemeinsam im Trainingslager war oder auch den Gottesdienst im Ulmer Münster gefeiert hat, was ja irgendwie schon ein sehr besonderer Moment war. Aber ich finde es jetzt ganz arg schwer, irgendwie ein großes Highlight rauszugreifen, weil das gab es, glaube ich, für mich nicht.
Dann heißt jetzt einfach Kräfte sammeln, Köpfe befreien und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Ja, beziehungsweise hören uns im neuen Jahr wieder. Wir starten auf jeden Fall wieder SSV Ulm am 2. Januar mit dem Abflug ins Trainingslager und ja, schauen wir mal, ob es da was auf die Ohren gibt.
Da bin ich mir ganz sicher sogar. Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.